Willkommen bei den Filmfellers.
Drei Jahrzehnte vor der
Glotze. Alex, seit du offiziell bei den Filmfellers bist, ist dieser Einstieg immer so ein bisschen, was kommt jetzt? Aber nichts anderes haben wir von dir erwartet. Aber leider sind wir heute nur wieder zu zweit. Ben, der alte Pazifist, hat sich von dieser Folge verabschiedet. Denn in dieser Folge geht es um Alex. Es ist dein Thema, bring die Leute rein, bitte.
Ja, es geht um europäische Kriegsfilme, aber eigentlich ist es nur mein Thema, weil irgendjemand drei Themen vorgeschlagen hat und ich sagte, okay, dann machen wir das Beste draus. Ich kombiniere einfach wild zwei von diesen drei Themen.
Das dritte Thema, was ich vorgeschlagen habe, war ja Deutsch und naja, gut, es passt zu Europa und Krieg, ist, sagen wir mal ehrlich, ne?
Es hätte werden können, europäische Kriegsfilme, die in Deutschland spielen.
Tun sie
hätte ich sogar
beide. Nein, ich habe bei beiden Filmen gespielt. Ich habe nur zwei Filme. Hast du drei?
Nee, ich habe nur zwei.
Ja, wir dachten an Benny. Benny, wir dachten, dass du mit dabei bist.
Der hat uns im Stich gelassen.
Ach Gott. Oder
der Schwarz?
Was? Nee, ich dachte, eventuell sammelt er noch Ideen für die kirchliche Folge.
Ja, die stimmt. Ja, da müssen wir auf den nächsten Papst warten, damit wir wieder aktuell sind. Das kann ja nicht so lange dauern. Schnell erledigt. Fangen wir mal an. Du trinkst Bier.
Ich trinke Bier, ja. Französisches Bier. 1664, oder wie man das, weiß ich nicht. Kronberger. Wie gesagt, französisches mit einem Hauch Zitrone. Es ist eigentlich ganz lecker. Für dieses Wetter, was wir gerade haben. Alex, ich sehe gerade bei dir leider auch, dass es dir anscheinend sehr warm ist.
Es wird noch besser, warte. Es wird noch besser.
Oh, ja, steht.
Warte kurz.
Oh, bitte steh nicht auf. Okay, für die Leute, die uns leider hören können, also sprich alle, weil wir ja nicht auf Twitch sind, noch nicht. Mein guter alter Freund Alex sitzt oberkörperfrei und hat mir eben gerade seine wunderbare Harem-Gin-Hose präsentiert.
Das ist eigentlich so eine Kiffer-Jamaika-Hose, aber ich fühle mich wie Genie damit.
Benny, wenn du das hörst, es hat doch Vorteile, bei dieser Aufnahme nicht dabei zu sein.
Ich brauche doch solche Armreifen, solche goldenen. Das ist super. Das ist einfach super.
Soll ich dir was sagen? Es ist, würde ich sogar ein bisschen zu dir stehen.
Da habe ich mir auch gedacht. Ich saß stelle vor dem Spiegel und dachte mir,
Aber bei dir wäre es so ein bisschen, glaube ich, problematisch, wenn man, wenn du einen Wunsch erfüllst, wäre das, glaube ich, eher so wie bei Teuflisch mit Brandon Fraser und Elizabeth
Hurley
oder so.
Ja, ohne die Moral am Ende.
Moral. Brauchen wir nicht. Wir haben jetzt hier europäische Kriegsfilme in dieser Folge. Ja, ich würde mal sagen, wir denken einfach mal so ein bisschen los und dann gucken wir mal, wie die Folge wird.
Erstmal erzähle ich noch, was ich trinke.
Entschuldigung. Oh Gott, das ist mein Fauxpas. Ich frage immer nicht, was ihr getrunken habt oder gesehen habt. Alex, was trinkst du da Feines?
Ich trinke norwegischen Whisky. Frag mich nicht, wie der heißt, aber der ist ganz okay.
Norwegischer Whisky, okay.
Ja, ich könnte jetzt anfangen mit, er hat eine leichte Note von, und das Aroma da drüben zieht auch noch ein bisschen.
Aber Whisky. Aber das ist er torfig?
Nee, das habe ich auch welche, die torfig sind, aber der ist nicht torfig.
Okay, gut. Dann würde ich ihn auch eventuell trinken. Bei mir sind Torfigen raus. Genau. Kurzes Info wieder von mir. Ihr hört mich noch sehr hallend. Ich habe mir leider noch keinen Mikrofonschutz geholt. Und hier aus dem Murphy's Egg, die hohen Decken, es halt, ich hoffe, es ist für euch angenehm. Aber Alex, eine Frage, da fällt mir da doch ein. Was hast du zuletzt gesehen?
Oh, ich habe mit meiner Tochter ein Anime angefangen. Also Animans und the Shadow.
Wahrscheinlich auf Disney?
Nee, Netflix. Das ist Netflix. Das ist eigentlich ziemlich cool. Also geht relativ gut los so in unserer Welt. Er rennt da rum, ist halt ein bisschen Science, dieses RPG Overpowered Ding. Also er rennt in der richtigen Welt rum, will unbedingt ein Held sein, verkleidet sich Batman-mäßig so immer als Ja, wie nennt er sich? Rowdy Killer, ne? Und dann fällt ihm auf, ja, scheißegal, wie hart er trainiert, er wird niemals so stark sein, dass der 10 Soldaten besiegen kann. Und selbst wenn, schafft das nicht, eine Atombombe zu überleben. Dann bleibt die einzige Möglichkeit, er wirft sich aus irgendeinem Grund vom Auto. Das kommt wie aus nichts. Und dann wird er wiedergeboren in so einer Welt. Es ist ein Anime, es ist immer ein bisschen abgedreht.
Es ist wild, es klingt auf
Aber
jeden Fall sehr wild.
es ist sehr wild, es ist sehr witzig, es ist absolut witzig. Er denkt sich dann so eine, er ist übel überpowered und denkt sich dann halt noch so eine, ja, so ein Geheimbund aus, gegen den er kämpft. Und dann stellt sich raus, es gibt diesen Geheimbund wirklich, bloß jeder merkt es, bloß er nicht, dass es den wirklich gibt. Und er denkt, alle spielen nur sein Spiel mit oder sowas. Es ist schon cool. Also das macht schon Spaß, den zu gucken. Hat eine sehr gute Soundkulisse, muss man auch sagen. Das ist echt sehr geil. Guten Zeichenstil. Ja, und das war tatsächlich der letzte Film, den ich gesehen habe. Sonst habe ich mich auf YouTube vergraben.
Okay, ich habe die Fotografin gesehen, den Film, also der Film, die Fotografin mit Kate Winslet, wo sie Lee Miller spielt. Sagt dir das was, diese Person, Lee Miller?
Der Film sagt mir, glaube ich, sogar was.
Gib mal ein bei Google Hitlers Badewanne.
Erinnert mich an so ein Arte-Special.
Kann gut sein. Und dann auf Bilder. Genau, Hitlers Badewanne und dann Bilder. Was siehst du?
Badewanne und eine Frau.
Und das ist Lee Miller.
Und Hitler im Hintergrund.
Ja, aber nur auf dem Bild, nur auf dem Bild. Und zwar spielt Kate Winslet dort die Lee Miller, eine Fotografin, die vorher ja in Europa gelebt hat, oder ist eine Amerikanerin, die aber in Europa lebt, einen sehr elitären Freundeskreis hat. Und dann aber natürlich der Zweite Weltkrieg losgeht oder schon in vollen Zügen ist. Sie ist gerade in England, Frankreich ist aber auch wieder besetzt. Und im Zuge dieses Krieges will sie halt eine Kriegsfotografin sein, mit einer Front sein. Was hier erstmal verwehrt wird, weil es gesagt wird von der britischen Armee, Frauen dürfen nicht an die Front, auch keine Fotografinnen. Und sie dann feststellt, ja, okay, aber ich bin ja Amerikanerin und Amerikaner schicken die Frauen an die Front. Und somit ist sie dann halt an der Front und erlebt das Kriegsgeschehen, beziehungsweise, wofür sie auch ausgezeichnet wurde, ist halt die Dokumentation der Gräueltaten in den Konzentrationslagern, als sie dann befreit wurden und die Alliierten dann halt wirklich gesehen haben, was in diesen Konzentrationslagern dann halt abging. Und wie du schon sagst, dieses ikonische Foto, ihr könnt das selber dann mal googeln, Lee Miller oder Hitlers Badewanne. Da war sie dann mit ihrem Fotografenfreund in der Privatwohnung von Adolf Hitler, die dann schon besetzt war. Es war, wie gesagt, die letzten Kriegstage. Und dann hat sie einfach dieses Foto gemacht. Hat sich da ausgezogen, hat sich in die Badewanne gesetzt und ihr Freund hat dieses Foto geschossen. Gearbeitet hat sie übrigens für die Vogue, für die britische Vogue. Die Bilder allerdings, die sie da geschossen hat, wurden nicht veröffentlicht in der Vogue. Die Vogue wurde halt damals so ein bisschen halt, ja, wieder, der Krieg ist zu Ende, wir widmen uns wieder den schönen Dingen des Lebens zu. Und ihr Sohn hat sie dann, glaube ich, 30 Jahre später entdeckt. Und sie wurden dann erst wirklich in den 70er Jahren wirklich entdeckt und publiziert und so. Also ein Film nach einer wahren Geschichte, der schön erzählt ist, oder was er schön erzählt, der gut gemacht wurde. Und ich bin sowieso ein Fan von Kate Winslet. Ich finde diese Schauspielerin toll und daher hat mir dieser Film unterhalten, Spaß gemacht. Okay, ist ein bisschen komisch, dieses Wort Spaß in diesem Zusammenhang zu nennen, aber ich wusste, ich hatte vom Gefühl her, er wird gut und er hat mich auch nicht enttäuscht. Und wie du
Kurzweilig. Ich
schon
sage da immer
sagst,
gerne kurzweilig zu.
kurzweilig.
Also Gegenteil von langweilig. Das heißt ja nicht unbedingt, man ist interessiert, ist gespannt, aber heißt nicht unbedingt, dass man mit Spaß denke ich immer, okay, man lacht dabei und es gibt ja Sachen, die guckt man gerne und da lacht man nicht.
Oder man sagt halt interessiert. Also auf jeden Fall habe ich mich dann auch für Lee Miller dann so ein bisschen, okay, was gibt es da vielleicht noch zu wissen? Vielleicht informiere ich da noch so ein bisschen. Aber vielleicht passt dieser Film auch so ein bisschen auch zu diesem heutigen Thema. Zumindest Europa und Krieg. Zwar kein europäischer Film, aber Europa und Krieg.
Und ein kleiner Tipp noch an die Zuhörer: googelt Hitlers Badewanne und nicht Hitler in der Badewanne, da kriegt ihr was ganz Falsches.
Ich hocke in meinen Bunker.
Ja, fast.
Was willst du jetzt machen?
Ja, dann würde ich sagen, fange ich mal mit dem ersten Film an, oder?
Hau raus.
Ich habe tatsächlich zwei Klassiker, könnte man sagen, mitgebracht. Ich habe zwei ziemlich alte Filme. Einen von 59 und einen von 62. Ich habe nicht
Dann
ins
immer den
Dock geguckt.
jüngeren.
Den
Ich glaube,
neueren.
ich habe nicht die Brücke genommen.
Ja, den habe ich genommen. Die Brücke habe ich genommen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Haben wir den in der Schule gesehen oder habe ich
Ja.
den wo? Also, ja. Da fand ich den richtig kacke. Und dann habe ich den nochmal gesehen und da fand ich den besser.
Ich glaube, in der Schule hat es mich damals gesehen und waren wir dann zu cool, um
Ja,
einen
ich
Film
muss.
zu mögen, der den Lehrer so mochte. Der Lehrer hat natürlich gesagt, ja, ihr müsst ihn gucken und sonst was. Und wir waren halt kleine, dumme Jungs. Ich meine, wie alt waren wir?
Ja,
15?
muss ich aber auch sagen, mit der Schule im Film zu gucken, ist halt auch immer ein bisschen schwierig. Weil ich habe zwei, nee, wir haben Minority Report, haben wir, glaube ich, auch geguckt, ne?
Den finde ich übrigens immer noch, glaube ich, schlecht.
Ja, genau, den finde ich auch noch schlecht. Und dann haben wir noch den Untergang gesehen und den finde ich auch immer noch nicht gut.
Den haben wir aber nicht zusammengeguckt.
Der Untergang?
Ich glaube nicht, nee.
Boah, ich bin ziemlich sicher. Ich muss mal googeln, wann der rausgekommen ist. Ich habe den mit der Schule
2001,
gesehen.
glaube ich.
Ja, dann haben wir den zusammen gesehen.
Nee, Entschuldigung, 2004. Dann haben wir ihn nicht zusammen gesehen. Dann hast du ihn in der Berufsschule gesehen, so wie ich.
Dann habe ich ihn in der Berufsschule gesehen. Ja, das ist möglich. Und das hat mich auch der Film, weiß ich nicht. Ich finde den auch nicht so gut.
Ich
Aber
finde ihn eigentlich ganz gut.
ja, das ist ja das Schwierige. In Schule hat er so einen Einfluss von nicht wegen, oh, ich gucke jetzt einen Film in der Schule, sondern ja, wir zerreden und zerkauen ihn jetzt, aber wir zerreden und zerkauen ihn so, dass ihr eure eigene Meinung nicht mit reinbringen könnt. Und das hat mich immer fertig gemacht. Also das war immer diese Struktur. Jetzt schreiben wir unbedingt zum einen Aufsatz zu dem Aspekt von dem Film, der dich gar nicht interessiert. Und ja, das war jetzt nicht so toll. Aber worauf ich hinaus will, ich sollte ja den Jüngeren nehmen. Das ist nicht die Brücke. Die Brücke ist der Ältere. Der Jüngere ist Lawrence von
Warte,
Arabien.
okay. Nee, auch was. Warte,
Was?
warte, 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 warte.
Kennst du den? Hast du ihn gesehen?
Ich
Monumental.
kenne ihn, ich kenne ihn, habe ich aber, ich habe ihn nicht gesehen, nein.
Also der hat eine Kinofassung von 216 Minuten und eine Neufassung von 227 Minuten. Also wenn du den auch sehen willst, dann nimm dir mal nichts vor die nächsten Tage. Der ist wirklich lang.
Ja, früher diese Monumentalfilme, die haben sich halt ein bisschen Zeit gelassen, natürlich. Also früher, ich meine, hier letztens war ja Ostern sozusagen, Kleopatra, die 10 Gebote, damit warst du wirklich den ganzen Tag beschäftigt, oder man ist den ganzen Tag damit beschäftigt, wenn man den sieht.
Ja, ist man auch. Und dann muss man auch nicht sagen, es ist ja auf einer wahren Begebenheit. Es ist ja eigentlich eine Verfilmung über einen Typen, den es ja wirklich gab, der ein bewegtes Leben hatte. Und die haben da wirklich alles, glaube ich, genommen, was sie so verwerten konnten, was wirklich ansatzweise interessant war und haben da nicht so irgendwie was zusammengeschnitten. Und der war auch wirklich gut. Also die Grundstory ist, diesen Lawrence gab es ja wirklich, wurde von der britischen Armee geschickt, um den Widerstand zu unterstützen gegen das Osmanische Reich der arabischen Staaten. Widerstandskämpfer gab es viele, auch die saudische Familie. Wie hieß die? Wie heißt die? Da ist der
Die
Vorfahr von denen war auch
saudische
mit dabei.
Reit.
Reit, ja, glaube. Reit. Ich glaube, die waren dabei. Und die haben halt gekämpft zusammen. Die Briten haben halt die auch unterstützt, so in guter alter imperialistischer Manier. Natürlich gegen ein unterdrückendes Regime, haben dann auch gewonnen, aber am Ende muss man sagen, haben die Briten diese UNO-Reverse-Karte gezogen und haben gesagt, ja, das, was wir euch versprochen haben, eigenes Land und so, das machen wir jetzt mal nicht. Und haben die Ecke besetzt. Und deswegen ist der Lawrence tatsächlich nicht sehr beliebt in der Ecke der Welt, obwohl er eigentlich nichts dafür kann. Der wurde ja fast genauso verarscht wie die Araber. Ja, und es geht halt um seinen Kampf da unten und die Zusammenstellung und auch seinen Tod dann am Ende durch einen Motorradunfall. Fängt übrigens auch so an. Es fängt durch seinen Unfall an, wie er stirbt.
Kein Spoiler.
Naja, das sind die ersten Minuten.
Ja, ja, meine ich ja.
Ja, also
das dadurch ist es kein Spoiler, weil er halt anfängt. Ich habe den Film wirklich nicht gesehen, also ich muss jetzt mir wirklich da aufklären lassen.
Genau, und dann wird halt seine Geschichte erzählt und wie es abging, halt Erster Weltkrieg, und ich fand den Film schon ziemlich gut. Es ist jetzt kein Film, wo ich wirklich sage, Alter, den gucke ich jetzt jedes Jahr nochmal, ne, weil alleine wegen der Länge schon, ne. Aber der gehört so zu diesem Monumentalfilm von damals, die man wirklich mal gesehen haben sollte, besonders weil der auch meines Erachtens, glaube ich, auch nicht so abgedreht war wie andere. Also nicht so viel dazu gedichtet und so, und dass es sein Leben natürlich gab und wie das abgelaufen ist. Natürlich haben sie ihn auch, ist unterhaltsamer, musste ich es ja irgendwie gestalten, ne? Aber dieser Grundfaden, der ist da echt gut drin. Bin jetzt aber auch kein Geschichtslehrer, aber ich fand das gut. Ich fand das so gut, dass ich mich dann wirklich mal für die Originalstory interessiert habe und da auch etliche Sachen mal gelesen zu habe.
Also, was war die Eingangsfrage, wo wir dann, wo du überlegt hattest, mit wem Lawrence gekämpft hat, wie die Araber hießen, oder was meintest du bei, ich habe einfach nur Reit gesagt, aber das war, glaube ich, sowas falsch.
Hedges? Nee, mit Hedges. Der arabische Familie. Also, wie hießen der?
Aber waren das die Saudis jetzt? Nein, ne?
Ja, ja. Die Saudis. Das müssten die Saudis gewesen sein. Ich werde das mal jetzt.
So ein bisschen Fachwissen müssen wir schon ein bisschen raushauen, finde ich.
Genau. Gründe. Man kann übrigens auch, das ist, wenn man sich da noch ein bisschen mehr da reinfuchsen will, Battlefield 1 Story zeigt auch ein bisschen was von Lawrence von Arabien. Saud. Aber Al-Aziz Saud.
Also die Saudis.
Ja.
Na gut, jetzt haben sie ja Besuch bekommen von Trump.
Ja.
Ich kann zu dem Film absolut nichts sagen. Ich weiß, dass es existiert. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mir, wenn ich glaube, noch ein paar Jährchen älter bin, mir wirklich mal Zeit nehme und mir diesen Film einfach mal reinziehe. Wenn ich einfach ganz alleine bin und sage, okay, jetzt guck ich mir Lawrence von Arabien an. Wenn der Film dann mittlerweile wie alt ist, jetzt ist er 40, 60, wow, Alter.
Ja, ist es schon.
Der ist schon 60 Jahre alt.
Ja, hat aber auch sehr, sehr gute alte Schauspieler, bei Anthony Quinn spielt mit. Hm. Und das war noch so die Zeit, wo man für, wenn man einen Araber besetzen wollte, einen Mexikaner genommen hat. Also, das war halt ein bisschen schwierig, aber.
Gut, ist ja europäischer Film, hier gibt es nicht so viele Mexikaner. Die Frage ist jetzt gerade, ob sich unser Schneidi-Benny gerade aufregt, dass wir einen Film genommen haben, der außerhalb von Europa spielt.
Die Aufgabe spielt außerhalb von Europa, ist aber aus Großbritannien.
Ja, ist ja gut.
Er wird so ja, und siehst du hier, guck mal, jetzt habe ich mal geguckt. Anthony Quinn spielt den, den Abu, Aubda Abu Tai. Und dann haben sie noch, dann haben sie noch einen türkischen Offizier oder so, und der wird von einem Puerto Ricaner gespielt. Und wir reden immer noch über einen Film aus Großbritannien. Ich bin ja jetzt, also. Ah, hier ein Pakistani für einen Wüstenführer, wenigstens das. Aber, naja, das sind halt die, ja, Anfang der 60er. Hm.
Sie wussten es nicht besser. Sie wussten es nicht besser.
Ja, aber wie gesagt, der Film hat ikonische Bilder, ikonische Szenen und eine sehr interessante Geschichte verfilmt er, die heute auch noch bis heute zu Verwerfung führt. Ne? Darum sind ja, man sieht ja, das ist so der Ursprung, warum man auf der Weltkarte, wenn man in den Nahen Osten guckt, immer diese geraden Linien sieht. Das ist dann dadurch entstanden.
Wir sind kein politischer Podcast, deswegen lassen wir das Thema, dass die Engländer sehr, sehr viel Scheiße dort gebaut haben.
Noch nicht. Vielleicht.
Hast du noch was zu diesem Film, oder?
Nö, das war also, ich möchte, also das sind ein 2 Stunden 30 Film. Da kann ich jetzt noch 2 Stunden 30 reden, oder ihr guckt euch den Film einfach an und das wird besser zum Rüberbringen. Ich kann euch eine klare Empfehlung dazu geben. Ich kann euch sagen, das beruht auf einer wahren Begebenheit und ist nicht so wie heute wahren Begebenheit. Es ist ein Monumentalfilm, den man, der wirklich eine Reihe von hier die 10 Gebote oder Spartacus, wie ist er?
Ben-Hur.
Ben-Hur genannt wurde, genannt wird, und der lohnt sich wirklich. Besonders, weil er auch ein Thema thematisiert, was heutzutage nicht so oft vorkommt. Wir hören ja immer nur Zweiter Weltkrieg, Vietnam und so weiter. Und da ist es wirklich mal arabische Welt, Erster Weltkrieg, Widerstandskampf. Das sollte man sich wirklich mal geben.
Ein schönes Schlusswort zu diesem Film. Dann schieße ich einfach einmal los und ich bleibe einfach im Ersten Weltkrieg. Ich habe diesen Film schon mal erwähnt, aber ich erwähne ihn einfach jetzt nochmal, beziehungsweise zwei Filme sozusagen. Und zwar ist es Im Westen nichts Neues, die Literaturverfilmung von Erich Marie Remarque von 1928. Und die erste Verfilmung kam schon 1930 raus, die wurde auch sehr gelobt. Der Regisseur war Louis Milestone, der auch die Meuterei der Bounty gedreht hat. Er hat dann auch den Oscar für den besten Film bekommen. Das war, glaube ich, die dritte Oscar-Verleihung, die es überhaupt gab. Ich muss aber leider sagen, ich habe den noch nicht gesehen, die 1930er-Version.
Ich auch nicht.
Gut, was ich noch dazu sagen kann, ist natürlich, 1930 kam der halt raus. In Deutschland wurde der Film von den Nazis, ja, was heißt boykottiert, beziehungsweise sabotiert. Die haben wirklich die Kinoseele, ja, die Eingänge versperrt, die haben Stinkbomben in die Seele reingeschmissen, die haben alles gemacht, damit dieser Film dann nicht gedreht, nicht gezeigt wurde. Es wurde zwar teilweise geschafft, dass dieser Film gezeigt wurde, aber seit der Ergreifung der Nazis, also 1933, war der Film dann auch dann verboten und man konnte ihn in Deutschland gar nicht sehen. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen, außer dass er positive Kritiken bekommen hat. Ich kann ihn leider nicht sehen. Meine ersten Berührungspunkte waren halt der Fernsehfilm, der 1979 gedreht wurde. Mhm. Den habe ich damals als jung gesehen und ich glaube, den haben wir vielleicht sogar im Geschichtsunterricht noch teilweise gesehen, wenn wir das schon eingangs erwähnt hatten. Auch viele berühmte Schauspieler, wie bei Lawrence von Arabien, wie du es genannt hast, ist Richard Thomas, der bei S mitgespielt hat, das ist auch der Fernsehverfilmung. Mhm. Benny wird sich jetzt auch nochmal erinnern, weil er spielt auch bei The Americans mit. Benny mag ja die Serie ganz gerne. Und für mich ist er auch in einer Serie wieder erschienen, und zwar Ozark. Und in dem Film spielt er halt Paul Bäumer, ja, die Hauptcharaktere. Und es spielt auch nochmal mit Ernest Borgnine, genau. Ernest Borgnine, der spielt halt den Stanislav Kaczynski. Dazu komme ich gleich so ein bisschen noch zu den Charakteren, wenn ich auch den dritten Film erwähnt habe. Und außerdem spielt Ian Holm mit. Spielt mit. Der Typ, der bei Alien 1 den Druiden gespielt hat. Und du kennst ihn aus Herr der Ringe und der Hobbit. Ian Holm. Google mal. Er spielt noch bei Lord of War mit, also der hat zig Filme gemacht. Und ja, wie will ich denn fortfahren? Genau, ich bleib erstmal.
Bilbo!
Bilbo, ja. Der hat halt bei Im Westen nichts Neues gespielt, in einer 71er-Version. Entschuldigung, 79er-Version. Und mich hat dieser Film damals ziemlich geprägt. Weil der halt in seiner Art und Weise ja doch sehr grausam war, sehr. Ja, kurz zur Geschichte, wer es noch nicht mitbekommen hat, Im Westen nichts Neues spielt halt in einer Westfront, Erster Weltkrieg, Stellungskampf und er zeigt halt anfänglich von einer Begeisterung, die er in den verschiedenen Ländern geherrscht hat, Kriegsbegeisterung, nach relativ kurzer Zeit halt ja, niedergeschlagen war, die wahren Schrecken des Krieges halt gezeigt hat. Und halt bei Im Westen nichts Neues hat man dazu halt Paul Bäumer genommen. Und bei diesem ersten Film, ich habe da sogar so ein bisschen Vergleich zu Full Metal Jacket. Weil was diesen Film nämlich sehr, sehr viel ausmacht, ist diese Ausbildungsszene. Mhm. Wo der Gut, die Kadetten, ne, die sind, wie gesagt, sind Abiturienten, freuen sich mega auf den Krieg, wollen unbedingt an die Front. Also total verrückt. Und als erstes müssen sie halt eine Ausbildung durchziehen. Und das ist ein gewisser Himmelstoß. Ist der Himmelstoß? Ja, der ist Himmelstoß. Der war vorher auch der in ihrem Ort der Postbote. Über ihn haben sich mal lustig gemacht. Und jetzt ist er halt ihr Ausbilder und er ist halt der Sadist vom Herrn. Die haben halt eine grausige Ausbildung. Ausbildung ist zu Ende. Und dann beginnt sozusagen der zweite Teil dieses Films an der Westfront. Und in dieser Geschichte wird halt gezeigt, ja, in wahren Bildern, wie schrecklich halt dieser Krieg ist.
Mhm.
Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich weiß nicht, ob du den Film damals gesehen hast. Mich hat dieser Film wirklich geprägt. Es hat mir keinen Spaß gemacht, diesen Film zu sehen, weil der hat mich echt ergriffen, der hat mich echt bestürzt irgendwie. Keine Ahnung, es war halt nur so ein Fernsehfilm. Du weißt, Fernsehfilme sind vom Bild her so ein bisschen billiger, würde ich sagen. Aber bei dem Film, kennst du das, du guckst einen Film, du willst ihn weitergucken, aber du hast immer die ganze Zeit so ein ungutes Gefühl im Bauch?
Ja.
Ja, aber du musst ihn irgendwie weitersehen, weil dich die Story und das alles interessiert. Ja. So ging es mir halt. Und dann gab es ja so ein paar Jahre später, nämlich im Jahr dann 2022, eine riesengroße Netflix-Produktion. Mhm. Und aus meiner Sicht hat diese Netflix-Produktion einfach funktioniert. Netflix hat viel Mist gebaut, ist klar, aber im Westen nichts Neues. Der hat für mich funktioniert. Ich weiß noch, als der Film rauskam, ich habe mich mega drauf gefreut. Ich habe ihn in zwei Abenden dann geguckt. Der Sound, also die Bilder und vor allen Dingen der Sound hat mich wahnsinnig fertig gemacht. Er ist natürlich von der Grundstory, weil es halt eine Romanverfilmung ist, gleich, aber ein paar Unterschiede sind doch vorhanden. Zum Beispiel über diesen Kaczynski, der in dem Fernsehfilm noch so eine väterliche Figur ist. Ist in der Netflix-Produktion, wird er gespielt von Albert Schuch. Der ist halt ein bisschen jünger als der Schauspieler im alten Teil. Aber er hat auch so eine Art väterliche Art und Weise, beziehungsweise kam er mehr rüber wie der große Bruder, weil er die neuen Kadetten halt ins Kriegsgeschehen so ein bisschen ranführt. Ein weiterer Aspekt ist noch in der Netflix-Verfilmung ist, dass die Ausbildungsszene gar nicht so wirklich gezeigt wird. Klar, sie wird gezeigt, wie streng sie ist und sonst was, aber nicht so dermaßen explizit wie im ersten Film, wie ich finde. Was die Netflix-Produktion noch hat, ist, dass so ein bisschen noch ein anderer Story-Part erzählt wird, gespielt von Daniel Brühl, und zwar Matthias Erzberger, den ich bis dato nicht kannte, sich aber dafür bemüht hat, halt, dass Deutschland und Frankreich halt einen Friedensvertrag oder einen Waffenstillstand unterzeichnet. Der Film ist voll mit tollen deutschen Schauspielern, unter anderem mit Daniel Strietzhoff. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der hat eine ganz widerliche Charaktere dort und spielt nämlich einen fürchterlichen, arroganten, fettleibigen General. Was der noch macht, erzähle ich nicht. Aber was ich immer so lustig finde, der spielt immer solche Rollen. Er spielt immer wirklich solche Rollen, wo man sich so denkt, ey, du bist echt nicht mein Freund in diesem Film. Mhm. Und in diesem Film macht das nochmal richtig explizit. Daher finde ich das eigentlich sogar ein bisschen erfrischend, dass dieser Film so ein bisschen andere Storyparts aufwirft, die Charaktere so ganz leicht anders beleuchtet oder wiedergibt als im ersten Teil. Also einfach mal so ein bisschen was Erfrischendes sozusagen. Aber wenn mich jemand fragt, Dennis, was fandest du am besten in diesem Film, muss ich wirklich sagen, es ist die Soundkulisse, für die er auch einen Oscar bekommen hat. Er hat insgesamt 4 Oscars bekommen, natürlich fremdsprachiger Film. Beste Kamera, beste Filmmusik, wie ich gerade erwähnt habe, und bestes Szenenbild. Und für mich alles zu Recht auch bekommen. Genau. Ich hatte das Gefühl, dass der Film so ein bisschen im Allgemeinen wieder so ein bisschen zerrissen ist, dass er gar nicht so gut ankam. So kam es mir zumindest rüber. Was mir dann aber auch relativ egal ist, weil ich finde den Film sehr, sehr gut. Ich habe ihn bis jetzt erst einmal gucken können, aus Gebietsgründen. Ich werde ihn auf jeden Fall nochmal gucken.
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe also den neuen von Netflix auch noch nicht gesehen. Der war aber, also ich habe es mitbekommen, dass der da ist. Der hat ja einen gewissen Hype gehabt damals, ne?
Ja.
Und
Also hatte doch, ich weiß es nicht. Für mich kam war es negativer Hype. Ganz komisch.
also
Kann ich
ich
nicht
hatte einen
erklären.
positiven Eindruck eigentlich. Als jemand, der den Film nicht gesehen hat, habe ich einen positiven Eindruck durch diesen Hype. Und ich denke, ich werde ihn auch noch mal sehen.
Der Regisseur, der hat ja noch All My Loving gedreht. Auch ein Film, den ich gut finde, mit Lars Eidinger. Und sehr aktuell gerade den Film Konklave.
Ja, der ist auch noch weit oben drauf bei mir. Konklave, ich habe auch so viele Filme schon wieder auf meiner Liste. Ich muss echt mal wieder mal durchgehen.
Konklave lohnt sich für mich.
So, ich habe aber noch was gefunden. Oder noch was. Eben gerade beim Nachgoogeln und so, was du erzählt hast, noch was entdeckt. Was wir vielleicht mal ganz kurz zwischen noch mal einwerfen könnten. Kennst du das, wenn du einen Schauspieler suchst, du siehst ihn und erinnerst dich dran, ach ja, das hat er gespielt. Und dann guckst du in Wikipedia rein und guckst in die Liste rein. Siehst du, da hat er ja auch mitgespielt. Und dann kommst du, ach ja, der war der. Ach ja, der war der.
Das
Kennst du
ist der
diesen
Moment,
Moment?
wo ich mich, ja, definitiv, das ist der Moment, wo ich mich gefühlt durch halb Wikipedia klicke dann.
Genau. Und das ist jetzt bei mir gerade so gewesen bei Ironhole.
Ich finde es
Sir
verrückt,
Ironhole
also.
übrigens. Sir Iron, also der ist Ritter und oder war, der ist
War
tot.
Ritter.
Also
Ganz
wie?
fürchterlich, ganz fürchterlich wieder durch CGI bei Alien Romulus.
Genau, dann
Oh
bei Alien
Gott.
hat er den Zyrok
Green.
gespielt.
Green,
Genau.
genau.
Time Bandits, natürlich. Dann kam es mir, fünfte Element, da hat er den Priester gespielt.
Stimmt, das fünfte Element, ja.
Ja, also. Da kam er mir so sofort in Sinn. Dann From Hell hat er den Jack the Ripper gespielt.
Der 1000 Filme gemacht.
Ja, dann Herr der Ringe, klar. Und was hat er noch gemacht? Ach ja, und der hat extrem viele Hörbücher oder so und sowas gemacht, ne? Also, der war echt viel unterwegs.
Und ich muss sagen, das verwundert mich ja. Ich habe ihn vor meinem geistlichen Auge, besonders durch Alien und das fünfte Element. Und
Ja.
ich habe auch durch, wie gesagt, im Westen nichts Neues von 78, diesen Himmelstoß, so hieß er, vom
Ja.
Kopf. Und irgendwie, dadurch, dass er so ein, Google mal Himmelstoß, Ian Holm,
Ja.
für mich ist es eine andere Person. Der Schnäuzer macht ihn zu einer anderen Person.
Ich
Das ist
auch,
wirklich in diesem Schritt.
den haben sie 1,20 Meter in Herr der Ringe gemacht. Ich hatte keine Ahnung, wer das ist. So wirklich.
Aber dieser
Sonst.
Schnurrbart ist wie in diesen schlechten Comics von wegen verkleidet, schlechter Schnurrbart. Ich erkenne ihn nicht, keine Ahnung.
Nee, also das hat mir wirklich, das hat mir gerade echt die Augen gedacht. Ja, klar, der. Ach, naja. Gut, dann kommen wir mal zu meinem zweiten Filme. Und das hatten wir ja schon. Das war Die Brücke von 59. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich fand den gut. Also, da
Wieso? Ich
gibt's.
finde ihn auch gut. Wir können es leider
Okay.
nicht streiten. Ich finde ihn auch gut.
Ja, wollte ich gerade sagen, kannst du den nicht. Also ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass. Was meine ich jetzt? Scheiße. Ja, das lebt ja von Streitgespräch hier zwischen uns. Gut.
Dann hättest du irgendwas anderes nehmen müssen. Es tut mir leid, die
Jetzt
Brücke
leider
finde ich leider
nicht.
gut.
Also die Brücke finde ich wirklich auch gut. Mal einer der wenigen Filme, die wir in der Schule gesehen haben und ich ihn trotzdem gut fand. Damals war der nicht so okay für mich, aber das, wie du gesagt hast, kann das Alter gewesen sein und ja, die Zeit dann so. Aber ja, ist ein sehr schöner Antikriegsfilm, der bringt es sehr gut rüber. Es geht um eine Gruppe Jugendlicher, die in den letzten Kriegstagen eingezogen wurden
Naja,
in die
fast noch
Wehrmacht.
Kinder, ey.
Ja, das war ja immer, es wurde ja immer jünger. Ich glaube, 16 waren die, oder? Um den Dreh, 16, 15, 16. Und die wurden eingezogen zum Volkssturm oder was auch immer, haben eine dreitägige Ausbildung gefühlt
Volksfront
gekriegt.
hieß die, glaube ich, ne?
Volkssturm.
Volksstaun?
Das war der Volkssturm, ja.
Klingt
Wurde.
gefährlicher.
Ja, klar. Ist ja Sturm, geht ja vorwärts und nicht rückwärts, das konntest du ja nicht sagen. ja, und die hatten eine harte, glaube ich, dreitägige Ausbildung oder so und sollten dann gleich in die Front geworfen werden. Und weil aber selbst die Offiziere gesagt haben, ja, die sind die Ersten, die weglaufen, das bringt der Moral nichts, ne, hat man die zugeteilt, irgendwie so eine unwichtige Brücke zu beschützen, ne? Man hat den einen, ich glaube, was Offizier oder Ausbilder, irgendeinen älteren Soldaten hat man denen die zugeteilt, ne?
Ja.
Schon höheren Ranges, also jetzt Feldrang immer noch, aber ne, höher als die Rekruten. Und der sollte auf die aufpassen. Und der hat gesagt, ja, okay, der hat schon kapiert, ja, ist eh vorbei, ne? Wir machen uns jetzt hier noch ruhig ein paar Tage. Ich pass auf, dass sich keiner von denen umbringt oder keiner irgendwas versucht. Und dann die erste amerikanische Patrouille ist unser, die ergeben wir uns. Ja, leider ist es dann blöd gekommen. Der Offizier, weiß ich noch, wollte irgendwie Brot oder Essen holen oder sowas aus dem Dorf und dafür sorgen und wurde dann von der Gestapo oder von der
Von den
Militärpolizei,
Kettenhunden.
ja, von Ketten und ja, Militärpolizei, wurde der erschossen, weil sie gedacht haben, der ist auf der Flucht. Den hat es dann irgendwie ein bisschen zerrissen. Ich weiß auch, dass er die angeschrien hat und gesagt hat, ja, was denkt ihr euch denn, ne, was hier los ist? Und dann haben sie den erschossen. Und dann waren die 16-Jährigen halt da und sagten, Scheiße, also sie haben es nicht mitbekommen. Die müssen das da alleine regeln. Und die waren halt so übermotiviert, dass die halt, als die Amis kamen, sich nicht ergeben haben, sondern gesagt haben, wir beschützen diese Brücke. Dann haben sie auch unter herben Verlusten diese Brücke beschützt. Panzer kamen noch an, amerikanische Soldaten, weiß ich noch, eine Szene, wie der ankam und gesehen hat, dass das nur Kinder sind. Und noch gesagt haben, fucking Kids oder irgendwas, ne? Also, damn Kids, wahrscheinlich in den 60ern. Und die dann den, glaube ich, durch eine Panzerfaust aus Versehen, sogar durch einen Rückstoß verbrannt haben im Gesicht. Also, dass das auch wirklich harte Szenen dabei waren, auch für die 60er. Die sich auch selber gedacht haben, das ist alles noch ein Spiel, wie sie sich positioniert haben, aber dann wirklich herbe Verluste eingenommen haben. Also ihre Freunde quasi sind da gestorben und am Ende haben, glaube ich, nur zwei überlebt, einer schwer verletzt und einer leicht verletzt. Und dann kam das Allerbitterste. Ich meine, ich spoilere jetzt den Film aus 59, aber es geht eher um das Gefühl, wenn man diesen Film sieht. Dann kam das Sprengkommando von der Wehrmacht und wollte diese unwichtige Brücke dann einfach sprengen, weil für die war es total sinnlos, diese Brücke zu verteidigen, ob die jetzt stand oder nicht. Die wollten jetzt halt einfach sprengen, damit die Amis 10 Minuten länger brauchen, um darüber zu kommen. Und das hat das halt dann nochmal ein bisschen unterstrichen, dieses anfängliche Ju-Heldentum und wir ziehen da in den Krieg. Und später dieses zerbrochene, ich trage meinen toten Freund oder halbtoten Freund hier noch raus, der Rest ist tot. Und dann für nichts.
Ich glaube, es hat sogar nur einer überlebt und die Szene mit dem amerikanischen Soldaten, der Damn Kids oder Fucking Kids gesagt hat, den haben sie, glaube ich, da, das ist die einzige Person, die sie getroffen haben, einen miesen Bauchschuss oder in den Unterleib geschossen ist, die Därme
Was?
da raushing. Und mit der Panzerfaust, das ist auch eine ganz explizite Szene, ich glaube, das war also auch ein deutscher Kamerad, wo der mit dem Schuss
Irgendeinen
dann
haben sie,
war.
genau, irgendeinen haben sie, das habe ich, kann sein, dass ich das
Ist auch
zusammengebracht habe.
egal. Aber
Ja,
er hat auf
irgendeinen
jeden Fall
haben sie dann,
diesen Rückstoß ins Gesicht bekommen, ja.
genau, den Rückschritt genau ins Gesicht und der hat dann geschrien und lag da. Ja, da kann
Die
ich mich noch erinnern.
einzige Szene, also was auch noch so eine berühmte Szene ist, wo dann auch verletzte Wehrmachtssoldaten zurückkommen und die Kids total entgeistert die verletzten, schwer verletzten Soldaten sich da ansehen und die dann sagen, ach, ihr Kinder, ihr bleibt hier, dann seid ihr so gut wie tot und der eine schenkt ihm noch eine Schokolade. Das ist ja auch eine sehr berühmte Szene. Und ach, was habe ich vergessen? Was wollte ich noch dazu sagen? Achso, selbst die Soldaten, die wiederkommen, wundern sich darüber, dass die Kinder diese Brücke da bewachen. Aber die Kinder,
Verteidigen, ja.
ja, verteidigen. Stimmt, stimmt. Volk stirbt, stimmt. Es ist so ein bisschen Herr der Fliegen irgendwie so, weil das halt ja auch Kinder sind oder Jugendliche. Ach, scheiß auf, es sind Kinder, ganz ehrlich mal. Ein wenig so ein Kammerspiel, weil das ja alles rundherum irgendwann ab dem zweiten Drittel ja wirklich nur um diese Brücke darum passiert. Und diese Filme, die machen mich auch immer auch so sauer oder so bedrückend. Spoiler, dann hat der Film also bei mir funktioniert. Besonders diese Szene, die du beschrieben hast, wo ihre Ausbilder, ihr Mentor da erschossen wurde von diesen verdammten Kettenhunden, also von der Militärpolizei. Wo man sich so denkt, ja, Wie sinnlos ist das? Das wollte der Film halt rüberbringen und das hat er auch mit diesen einfachen Stilmitteln wirklich geschafft.
Ja.
Und Fritz Wepper hat da mitgespielt.
Fritz Wepper, ich wollte gerade sagen, mir ist keiner bekannt. Doch, Fritz Wepper ist mir bekannt.
Ich glaube, wir haben zwar nicht so viele Filme mit ihm gesehen, aber man kennt ihn. So.
Fritz Wepper, ja, man kennt aber noch eine andere Person daraus. So wollte ich eigentlich sagen, das ist der Einzige, der mir bekannt vorkommt. Aber Fritz Wepper natürlich auch. Und das ist der Unteroffizier Heilmann. Das ist der, den sie erschossen haben, dann, den du gerade geredet hast. Das ist Günther Fitzmann. Kennst du den zufällig?
Sag's mir noch einmal, woher soll ich ihn kennen?
Seine Stimme kennst du, das ist Obelix.
Ach.
Aus den alten Asterix-Filmen hat er Obelix synchronisiert.
Ja, dann kenne ich auf jeden Fall, die Filme habe ich gesehen.
Ja, genau, das dürfte jedem im Gedächtnis bleiben, den hat er synchronisiert.
Hast du das verstanden, Obelix? Nein.
Darf ich jetzt liebenswürdig zu den Amerikanern sein?
Ja, Obelix, du darfst.
Ja, aber ansonsten, das ist wirklich auch mal ein Film, der geht doch nicht lange, glaube ich, ne?
Also nee, der kommt ja auf jeden Fall. Wenn der mal im Fernsehen läuft oder so, den kann man echt kurz weggucken dann.
Ja, 103 Minuten schon, also so mittel.
Echt?
Ja, schon 103 Minuten, aber ich fand, der kam gleich zur Sache. Also der hat dann die Grundausbildung gemacht, kurz, kleines Geblänkel. Da war, glaube ich, doch noch einer, das war der im Baum saß. Der hatte doch irgendwie so einen Adelstitel oder sowas, ne? Und der wollte da unbedingt hier Ritterkreuz oder irgendwas machen.
Ich glaube, den haben sie auch als erstes erschossen.
Ja, irgendwas
war dabei. Der fand es als voll schlau, in den Baum zu klettern, weil.
Genau, den darfst du dann.
So wie so im Spiel und wie so ein Kind. Ja, wenn ich im Baum bin, hinter den Ästen, die sehen sie mich nicht und dann haben sie den erschossen. Und es ist ja auch wirklich, genau, das ist noch so ein Punkt. Diese Sinnlosigkeit, selbst als die Amerikaner, also stell dir mal vor, du bist ein Amerikaner, du wirst einberufen, du standest an der Normandie, du kämpfst dich durch Frankreich, Niederland, Belgien, sonst wo lang, wo immer dein Weg auch lang geht, dann bist du schon im Rheinland oder wo das ist, da ist ja wahrscheinlich irgendwo da Nordrhein-Westfalen oder so, oder in Niedersachsen, who cares? Und du denkst dir so, ey, der Krieg ist schon zu Ende und dann wirst du von so einem Kind erschossen. Wie bitter ist das? Also ich denke dann immer so, welche Schicksale, also klar sind Filmfantasien, aber was für, also die gab es ja doch im Endeffekt ja wirklich in der Realität, was für Schicksale dahinter stecken. Weißt du, was ich meine? Ich meine, das ist nicht nur ein Soldat, der stirbt, das ist ein Mensch, der stirbt. Und der Mensch hinterlässt Familie. Also, ich merke gerade, wir haben uns ein richtig tolles Thema ausgesucht, Alex.
Nee, ja, ja. Also ich muss aber auch sagen, die kommen da, glaube ich, mit einem M4 oder so um die Ecke, ne? Schon total angepisst. Und ich weiß gar nicht, warum die sich dann zurückgezogen haben. Ich glaube, die haben einfach, ich kann das auch falsch im Kopf haben, aber ich glaube, die haben gemerkt, die kämpfen da gegen Kinder oder so und dann haben sie, gehen wir mal.
Ja, irgendwas Kinder waren ja tot, also haben die Amerikaner gefunden.
Die haben die Brücke ja nicht eingenommen. Die haben und sich dann zurückgezogen.
Und die Kinder haben den Panzer, glaube ich, getroffen.
Ja, ja. Ich glaube, irgendwas war mit dem Panzer und dann weiß ich noch, dass die irgendwie so abgewunken haben und die sind dann zurück. Aber ich weiß nicht mehr, warum. Also müsste ich mir nochmal angucken. Es war ja amerikanische Panzerspeerspitze.
Richtig Wort, ey.
Wo ich jetzt aber nochmal sagen muss, es gibt so eine Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg, wo ich mich jetzt schon ewig frage, warum sie das nicht verfilmen. Das würde in diesen Stil richtig super reinbringen. Das ist die Schlacht von Schloss
Wolfenstein.
Nee. Das ist die einzige Kampf im Zweiten Weltkrieg, wo die Amerikaner und die Wehrmacht zusammengekämpft haben.
War das wieder so eine Battlefield-Mission bei dir?
Schloss Itter. Schlacht von Schloss Itter.
Nee. Schloss Dankern.
Es ist tatsächlich so, dass die Amerikaner ein Vorauskommando hatten in Österreich, war das, glaube ich, in die Ecke. Und die sind auf, da ist ein Kriegsgefangenenlager gewesen auf Schloss Itter. Da waren unter anderem der französische ehemalige Premierminister und viele Prominente. Das war so ein prominentes Kriegsgefangenenlager. Das wurde von der SS bewacht. Und in einem Dorf in der Nähe gab es eine Wehrmacht, einen einzelnen SS-Offizier, der ist desertiert, und eine Wehrmachtseinheit, die ist auch desertiert. Und die haben das Dorf vor der SS beschützt, weil das Dorf selber auch sehr viele Widerstandskämpfer hatte und die befürchtet haben, dass die SS aus dem nahegelegenen Schloss Vergeltungsangriffe führt. Mhm. Und deswegen haben sie sich da positioniert und das beschützt. Dann kamen die Amerikaner und die...
Also warte, ganz kurz, damit ich es verstehe. Schloss, Dorf, herangehende US-Armee. Im Dorf waren die Deserteure der Wehrmacht und im Schloss war eine Waffen-SS.
Genau, und es waren noch, also wenn du raufgehst, Schloss Itter, das war filmreich. Das ist in Tirol. Auf der einen Seite hast du Vereinigte Staaten, Wehrmachtssoldaten, österreichischer Widerstand, französische Kriegsgefangenen und auf der anderen Seite hast du Waffen-SS.
Hm. Ich habe den Wikipedia-Eintrag auch gerade geöffnet.
Genau, guck mal, unter Truppenstärke von der Waffen-SS einer, das ist dieser Offizier, der desertiert ist und das Ganze angeführt hat. Der hat sogar den französischen Premierminister vor einem Scharfschützen gerettet und ihn zur Seite gestoßen und ist dabei gestorben.
Ich finde es aber auch gut. Österreichischer Widerstand 1.
Ja, da war auch einer dabei. Ja, das war wirklich, die haben alles zusammengetrommelt. Die hatten, glaube ich, einen Panzer oder so, den haben sie da so positioniert und vor der Gegend
Grüße nach Österreich.
Also, wenn du dir das durchliest, das Gefecht, das ist einfach wild. Das ist einfach wild, was da drin steht. Und jetzt guck dir die andere Seite mal an. Du hast 13 Wehrmachtssoldaten, ein Waffen-SS, 16 US-Amerikaner, ein österreichischer Widerstand und mehrere französische Kriegsgefangenen gegen fast 200 SS-Leute.
Und die haben gewonnen. Ganz ehrlich, ich glaube, Tarantino weiß davon gar nichts, weil sonst
hätte ich, glaube ich, das muss man denen schicken, ohne Scheiß.
Lass das machen.
Ich bin nur drauf gekommen. Ja, weil ich bin nur drauf gekommen, weil Sabaton ein Lied darüber gemacht hat. Und dann habe ich mir das angeguckt, dachte mir, das ist ja voll wild. Und wenn du dir, ohne Scheiß, die Geschichte kannst du dir abends mal zum Schlafen gehen durchlesen. Die ist übel, was da alles abgegangen ist. Und was für ein Glück das eigentlich war.
Ich kannte die aber auch nicht.
Ja, und jetzt guck mal unter Verluste. Es ist tatsächlich nur einer gestorben. Und das ist tatsächlich nur der SS-Offizier gewesen, der den Premierminister vor Scharfschützen gerettet hat. Und die haben 100 SS-Leute gefangen genommen. Und ja, ein paar Tote bei der SS, aber bei den Amerikanern und Widerständlern nur einer. Also, wild. Einfach nur wild. Und das sollte man echt mal verfilmen. Ich habe auch keine Ahnung, warum das da so losging, aber das ist hart. Ja, das wäre mein Pitch für den nächsten Film. Es ist ein bisschen schwierig, die Wehrmacht und ein SS-Offizier als die Guten dastehen zu lassen, aber das hat echt...
Der Tarantino macht's.
Das ist sein letzter Film. Und am Ende, danke Dennis, danke Alex. Ben nicht, weil er war ja nicht da.
Ich kann mir schon vorstellen, wer den Waffen-SS-General spielt.
Till Schweiger. Oh Gott. Du musst ja einen Deutschen reinnehmen. Und
ja, damit er die deutsche Filmförderprämie abkassieren kann. Gut.
Genau.
So viel zum Thema, mein Lieblingsthema, Till Schweiger. Die Story mir bis jetzt am besten gefallen ist hier heute Abend. Heute bei der Aufnahme.
Schlacht um Schloss Itter?
Ja, ich finde die irgendwie auch ein bisschen nice.
Ja, das muss man echt mal pitchen, wirklich. Ohne Scheiß.
Vielleicht kann man irgendwie so ein paar Filmideen mal irgendwie rausdroppen und dann die Rechte dafür anteilig haben.
Ja. Ja, vor allen Dingen dann, hier steht, Ersatztruppen erreichten gegen 16 Uhr das Schloss, aber da waren schon 100 SS-Leute gefangen genommen.
Ich glaube, das war nicht die besten. Ich glaube, da hatten wir nicht die beste Waffen-SS dort oben.
Naja. Ja, Gott sei Dank nicht, aber das war schon.
Ja. Ich hau einfach mal meinen nächsten Film raus.
Mach das.
Und zwar sind wir wie bei der Brücke in den letzten Kriegstagen, also im April 1945. Und zwar ist mein Film Der Hauptmann von 2017.
Oh, ja. Oh ja.
Und ich muss sagen, ich habe den Film geguckt. Ich war von diesem Film mehr als schockiert und angewidert. Also hat auch dieser Film bei mir funktioniert, was er sein sollte und wollte. Und heute bei der Vorbereitung dieser Folge habe ich festgestellt, das ist nach einer wahren Geschichte.
Also ich muss ganz kurz sagen, ich habe ihn nicht geguckt. Ich habe den auch wieder auf meiner Liste. Aber es geht doch um den Typen, den Soldaten, der in so einem alten Kübelwagen oder so eine Uniform findet, ne? Vom Hauptmann. Richtig. Und sich dann anzieht.
Aber
das ist die Story.
Genau. Du bist fast genau richtig eingestiegen. Aber einen wichtigen Punkt hast du vergessen oder weißt du nicht. Also, dieser Soldat, Gefreiter, ich glaube, das ist halt eine Stufe über normalen Soldaten. Willi Herold, ist ein Deutscher. Willi Herold.
Der Willi Herold.
Flüchtet, ist ein, wie sagt man, Fahnenflüchtiger.
Ja.
Hat massive Angst, dass er halt von Kettenhunden gefangen wird, erschossen wird, hingerichtet wird, ne? Hast du nicht gesehen. Und da findet er, wie du es jetzt gesagt hast, eine Hauptmannuniform. Und in dieser kleidet er sich an, weil seine Kleidung war halt komplett hinüber, weil er halt tagelang durchs Unterholz geflüchtet ist.
Mhm.
Hat diese Uniform an, in diesen Kriegswirren der letzten Kriegstage, kommt er einem normalen Soldaten entgegen. Der Soldat sieht halt seine Uniform, Hauptmann, und ist dem halt treu ergeben, weil er halt rangmäßig unter ihm ist, angeblich. Und somit hat diese Geschichte halt ihren Lauf. Er findet dann immer mehrere Anhänger. Ne? Hier sind halt sehr viele versprengte Truppen unterwegs. In diesem Spiel irgendwie, ich glaube, in Niedersachsen, in dem Gebiet, also ziemlich weit nördlich, findet immer mehr versprengte Soldaten. Und weil die halt keinen ranghöheren Offizier haben, ist halt er der ranghöchste Dude für die. Und die schließen sich halt ihm an. Kurz zum Cast noch. Frederik Lau spielt mit. Milan Peschel spielt mit. Ich bin eigentlich nicht so ein Fan von dem. Da ist ja in vielen Til Schweiger-Filmen dabei. Aber in dem Film macht er es gut. Und seine Truppe... Er nennt sich dann am Anfang Kampftruppe Herold, macht sich relativ schnell da einen Namen. Sie treffen auch irgendwann dann ein im Gefangenenlager Emsland 1, also der Film ist auch so ein bisschen in Kapitel unterteilt. Und überall, wo er bei den Leuten ankommt, wird er halt als wahrer Hauptmann angesehen. Was ich halt relativ krass finde, was er hat sich aber nur eine Uniform angezogen und hat das dann geschauspielert. Warum finde ich das so krass? Weil der kleine, Entschuldigung, Wichser erst 19 Jahre alt war oder 20. Der war noch blutjung. Und hat die Truppe dann halt aber so halt begeistern können und hat dann wirklich wahre, sadistische, grausamste Kriegsverbrechen halt begangen. Und ich weiß nicht, ob ich spoilern soll oder nicht. Also der Spoiler ist dann schon so ein bisschen krasser, aber im Endeffekt wird das jetzt hier so ein bisschen den Part wieder interessanter machen.
Ja, ich muss sagen, ich habe wie gesagt nur Trailer davon gesehen und dachte, es wäre wirklich so ein natürlich ein bisschen tragischer Film, aber hätte auch so eine humoristische Ecke. Und jetzt, und dann alleine, dass ich jetzt gelesen habe, erzählt von den Gräueltaten des Kriegsverbrechers Willi Herold. Hä? Weil du ja gesagt hast, er blutjung und das sieht man ja auch im Trailer und sowas. Okay.
Es ist absolut, also dieser Gedanke, ne, wie wir den auch bei der Brücke hatten, dass in diesen, es ist gleich vorbei und übrigens auch, wie gesagt, im Westen nichts Neues. Es ist gleich vorbei und trotzdem gibt es noch so viele verdammte, sinnlose Tote. Das ist einfach, also mit mir macht's was. Ich weiß nicht, wie andere Leute den sehen, aber bei mir schlagen solche Filme auf den Magen. Und besonders bei dem Film Hauptmann war es so. Und dadurch, dass ich ihn heute nochmal erfahren habe, dass es wirklich noch eine wahre Geschichte ist, denke ich mir so, also selbst wenn dieser Dude einfach nur überleben möchte und sagt, ich ziehe mir jetzt eine Uniform an, damit ich irgendwie die letzten Kriegstage überlebe, dann ist es für mich vollkommen okay. Aber wenn der 100 verantwortlich ist für 180 tote Menschen. Sorry.
Ja.
Dann kann ich nachts nicht ruhig schlafen, dann muss ich vorher noch was anderes gucken. Dann. Wie gesagt, Er landet noch halt in diesem Gefängnislager, in diesem Gefangenenlager, macht dort seine größte Gräueltat. Dann kommt er noch in diese Dörfer dort an.
Alter, ich lese
Dann
gerade,
kommt
hört.
er noch, trifft er noch einen Trupp niederländische oder ja, alliierte Soldaten, die schon längst denken, der Krieg ist schon vorbei. Beziehungsweise in diesem Krieg ist, in diesem Gebiet ist der Krieg vorbei. Vielleicht tobt er noch in Berlin, aber hier ist schon alles erledigt. Und er zieht halt, was auch sehr interessant ist, diese Kampftruppe Herold, wie ich genannt hatte, er nennt sich auch relativ schnell um. Schnellgericht Herold, Standgericht Herold, Stand und sonst was für Gericht Herold. Er hat sich immer anders genannt. Wenn man den Film sieht oder den Trailer sieht, hast du diese, diesen
Leibgarde
Wagen,
Herold.
Leibgarde Herold auch, die haben immer auf den Wagen dann drauf gepinselt und sonst was. Also ein kompletter Narzisst zugleich dazu. Ich könnte jetzt sagen, was er alles gemacht hat. Ich könnte jetzt sagen, was er am Ende macht. Aber ich finde, vielleicht guckt euch den Film
Ja.
allein an. Ich will jetzt nicht spoilern. Aber das Ende lohnt sich auf jeden Fall noch. Du liest es dir gerade durch. Ich sag mal so, so wie der Film angefangen hat, hört er auch auf. Er ist im Endeffekt ein Sadist, ein Narzisst und eine feige Sau. Aber ich glaube, einer der größten, also ich muss wirklich sagen, ich sage es einfach mal, ich glaube, einer der größten Film-Arschlöcher, die ich jemals gesehen habe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Alex, wenn du, wenn ich dich frage, okay, was sind die größten Film-Arschlöcher, die du in deiner Film-Kosmos mal gesehen hast? Er ist für mich auf jeden Fall in den Top 5. Ich weiß jetzt nicht, die anderen Plätze, kann ich aus dem Kopf jetzt nicht sagen, aus dem Stegreif. Aber ich weiß definitiv, er ist unter den Top 5.
Aber wenigstens haben sie ihn gekriegt, he? Das kann man schon mal sagen.
Er wurde ja zweimal gecatcht.
Ja, aber einmal von den Richtigen. Von den Alliierten, und die waren da nicht so begeistert.
Ey,
Ja, also ich
wir müssen
glaube.
schnell weitermachen, weil sonst muss ich den Film spoilern. Es liegt mir so sehr auf der Zunge, aber ich sage
Ja,
es
ich
nicht.
muss den Film, glaube ich, dann auch mal gucken, weil das liest sich auch echt gut. Ja, weitermachen ist schwierig, weil ich bin durch.
Ich bin auch durch. Wir machen heute einfach eine kurze Folge, weil ich glaube, das Thema können wir uns
So
nicht so
kurz ist sie
lange
gar nicht.
geben.
So kurz ist sie gar nicht.
Stimmt.
Wir sind gut dabei. Ja. Ja, dann würde ich sagen, das war ganz gut. Als Strafe für Benny, dass er dann diesem bedrückenden Thema nicht teilgenommen hat, muss der sich das nächste Thema aussuchen.
Finde ich gut.
Finde ich auch gut. Abstimmung einstimmig angenommen. Wunderbar, ich notiere.
Er ist ja noch in der KPD auch noch Mitglied, ne?
Ja, stimmt. Kein Käsebrötchen gekriegt bis jetzt. Das
Weißt
ist
es
schon
doch
ein bisschen
selbst.
schwierig, dass wir die Grundsätze unserer Revolution auf Backwaren aufbauen. Aber ja, nehmen wir jetzt einfach mal mit. Und im Sinne dieses Satzes würde ich mich gerne verabschieden und noch einen schönen Abend wünschen.
Ich wünsche euch trotz dieses, naja, nicht so tollen Themas, Alex, die Aufnahme hat mir sehr Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat sie auch wenigstens so ein bisschen interessiert und ihr guckt ihr den einen oder anderen Film. Und ich sage danke fürs Zuhören, danke fürs Treubleiben. Habt einen schönen Morgen, Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr die Folge hört und schaltet wieder rein. Eure Filmfellas bei mir aus dem Murphy's Egg. Ciao, ciao.
Gute Nacht.
Bei dir ist es immer Nacht, Alex. Die Leute hören es auch mal mittags.
Filmfellas, 3 Jahrzehnte vor der Glotze.